Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 274. Hallo Matze.
Hallo Peppi. Endlich wieder nicht remote, sondern on-site, wie man so schön sagt.
Genau. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist heiß. Wir schwitzen, aber wir schwitzen zusammen in einem Raum wenigstens wieder und nicht in verschiedenen Ländern. Was ist dein Highlight, diese Episode?
Die Nintendo Switch 2.
Ha, dann habe ich die mobile Xbox.
Okay. Oder
ich habe eigentlich nur, ich reg mich wieder nur auf.
Ach, gibt's denn einen Rant?
Ja, über viele Sachen. Aber über den bin ich besonders enttäuscht. Aber wir beginnen mit deinem Highlight, mit der Switch 2. Ich hoffe, du hast nicht eine von den Versionen vom GameStop in den USA, die ein getackertes Display hat, oder?
Genau. Um die Aufklärung zu machen, was Peppi gerade gesagt hat, in den USA gab es tatsächlich so Spezialisten von Verkäufern von GameStop, die Rechnung auf die Verpackung der Switch 2 draufgetackert haben. Das Dumme ist nur, dass das Display der Switch 2 direkt unter der Verpackung ist. Das heißt, die haben da schön ins Display reingetackert.
Und das gar nicht wenig, ne?
Ja, das scheint wohl oft passiert zu sein. Also, ja, finde ich furchtbar. Also, wenn du so ein Ding auspackst zu Hause, du freust dich, dass du eine hast und dann auf einmal sind da Löcher im Display. Ich glaube, ich würde durchdrehen.
Vor allem das Interessante an der Geschichte ist, was bei der Switch 2 sehr häufig, oder ich habe mehrere Sachen gelesen, dass die unverhältnismäßig stark angefasst worden ist davor. Also bei GameStop, das war ja nicht so, dass das ein Verkäufer an der Kasse war, sondern die haben anscheinend die Rechnungen schon vorgeschrieben für die Dinger und palettenweise hingetackert. Also die standen schon mit der Rechnung, mit Seriennummer anscheinend auf der Palette. Das heißt, die haben die wirklich palettenweise kaputt getackert.
Okay.
Und in irgendeinem Laden, ich weiß gar nicht, ob das Mediamarkt war, haben sie die Dinger ausgepackt und die Grundeinrichtung schon gemacht. So die Spracheinstellungen und solche Geschichten schon gemacht. Was aber ein Problem ist, wenn du quasi von der Switch 1 auf die Switch 2 umziehen möchtest, dann darfst du diese Grundeinrichtung nämlich nicht machen. Und das ist halt auch so. Dann kriegst du eine Konsole, denkst, die ist neu und dann hat irgendjemand die quasi die Einführungsding schon gemacht.
Was also halt, das habe ich jetzt nicht gehört, aber
total
fragt man sich halt wirklich, warum. Also
ja, stellt die Dinge einfach in den Laden und lasst mich selber machen. Ich will das zuerst aufmachen. Meine Konsole, ich entscheide damit, wann ich damit was mache.
Ja.
Und da wird nichts hingetackert oder ausgepackt oder angeschaltet oder sonst irgendwas.
Komme zu Switch 2. Nicht zum Tackern, nicht zur Einrichtung, sondern zum Gerät selbst. Am 5.6. ging es los. Es hat sich im Vorverkauf relativ entspannt erstmal ergeben. Das heißt, man konnte eigentlich, wenn man sich ein bisschen bemüht hat, ein gutes Gerät bekommen. Allerdings die letzten Wochen wurde es dann knapp. Auch die erste Woche, glaube ich, da haben dann schon ein paar Leute sich die Taschen gut voll gemacht mit hochpreisigen Switch-Verkäufen, wenn sie denn zwei oder drei hatten oder sie ihr eigenes Gerät weiterverkauft hatten, die konnte man mit Gewinn weiterverkaufen. Es war dann relativ knapp. Übers Pfingstwochenende, das war ja quasi das Wochenende nach dem Release, haben die Leute versucht, dann welche zu bekommen. Die Märkte waren ausverkauft, Mediamarkt hatte keine mehr vor Ort, obwohl sie am Launchtag, habe ich in München im PEP gehört, waren viele da. Allerdings am Tag drauf schon alle ausverkauft und Amazon hat dann bloß noch auf Einladung verschickt bzw. bestellen lassen. Also das heißt, ist auch jetzt noch so, immer noch schwer zu bekommen. Nicht ganz so dramatisch wie bei PS5, Xbox Series X und der Switch 1, aber schwierig, weil der Run größer war, als Nintendo dachte. Nintendo hat auch in Japan diese Lotterie gehabt und konnte nicht alle Leute bedienen. Zum Gerät selbst. Größeres Display, 8,9 Zoll jetzt im Vergleich zur Switch OLED, die ja auch schon 8 Zoll hatte, haben jetzt knapp 1 Zoll mehr. Das Ganze löst mit HD auf, also volle HD-Auflösung mit 1080p, mit 120 Bildern pro Sekunde und, was ich sehr cool finde, variabler Refresh Rate. Das heißt, diese Technologie auch, die bei großen Konsolen inzwischen Einzug hat, dass wenn die Framerate nicht mehr ausreicht, das dynamisch angepasst wird und dann eben nicht zu Zerreißen des Bildes kommt oder zum Ruckeln, was ziemlich cool ist. Technisch steckt ein Nvidia-Chipsatz drin, wie auch schon in der ersten Switch, natürlich diesmal wesentlich leistungsfähiger. Die CPU und GPU sind 10-mal leistungsfähiger als die Switch 1, was auch, muss ich jetzt sagen, auch notwendig ist, weil die Switch 1 ist ja jetzt doch 8 Jahre auf dem Markt, kam dann schon ein bisschen in die Jahre und die letzten Spiele, ich rede jetzt mal von Nintendos Zelda Echoes of Wisdom, was im September kam. Das hatte ich mir geholt und schon gelesen. Das Spiel ist super, aber läuft auf der Switch nicht mehr ganz flüssig. Also gerade die Oberwelt ruckelt. Ich habe es dann auch gespielt und dachte, boah, das weiß ich nicht, ob ich mir das geben will, wenn es so ruckelig läuft und auch Auflösung und pixelig teilweise war auch das Mario und Luigi Brotherhood, das Rollenspiel von Mario, das letztes Jahr noch im Oktober kam. Lange Rede, kurzer Sinn, ein notwendiges Update. Die Docking Station kann nun auch Ultra HD, das heißt, man kann Ultra HD mit 60 Frames pro Sekunde darstellen, was nutzt die Technologie, die eben von Nvidia eingebaut worden ist, was auch bei PC-Grafikkarten ist, dieses DSSL, das ist quasi dieses Upscaling von Auflösungen, was per KI basiert funktioniert. Das funktioniert relativ gut, wird ja am PC und auch bei PlayStation Pro auch benutzt, PlayStation 5 Pro. Eine KI-basierte Upscaling funktioniert relativ gut. Zum Gehäuse an sich finde ich es ziemlich beeindruckend, dass sie es geschafft haben, die Rechenleistung in so ein dünnes Gehäuse, weil das Gerät an sich ist eigentlich nicht wirklich dicker. Das heißt, es ist relativ flach geworden. Ich hatte mir auch mal im Vorfeld die Rock Alley nochmal angeguckt, die du ja auch hast, und die Legion Go von Lenovo, die PC-Handhelds quasi, die ja doch relativ massiv sind von ihren Abmessungen hier. Und die Switch 2 wirkt dadurch eigentlich relativ elegant, weil sie relativ dünn ist. Der auch im Vorfeld so ein bisschen kritisch gesehene Magnetanschluss der Joy-Cons hat bis jetzt bei mir keine Probleme gemacht. Ich weiß gar nicht, wo das Thema ist, dass der angeblich so wackelig sein soll oder wirkt das, ob er kaputt geht. Also bei mir wirkt er gar nicht so. Bei mir wirkt er genauso stabil wie der von den ersten. Die Sticks sind, Kumpel von mir sagt, er findet die Sticks wesentlich besser. Ich finde sie eigentlich genauso wie bei der Switch 1. Ich hoffe, sie halten lang, haben keinen Stickdrift. Es sind keine Hall-Effekt-Sticks, wie eigentlich zu hoffen, aber haben sie nicht eingebaut. Die Mausfunktion habe ich nicht getestet. Cool finde ich, dass es jetzt oben einen USB-Port gibt. Das heißt, wenn man spielt und laden will, hat man nicht ständig dann das Kabel irgendwie am Bauch hängen, sondern kann oben das Ladekabel einstecken. Das ist
bisschen ergonomischer, ne?
Ja, das ist cool. Das heißt, du hast unten einen USB-Ladeport und oben einen USB-Ladeport. Wichtigstes Feature eigentlich für mich ist, es ist das, was Nintendo nie gebracht hat. Nämlich für mich ist es eine Switch Pro. Also es ist quasi eine Switch 2, die Switch 1 intelligent besser macht, mehr Hardwareleistung, besseres Display und alles. Und das Coole ist, Switch 1 Spiele großteils auch alle besser laufen. Und hat das recherchiert. Mir ist darunter gekommen, dass die Switch 1 Spiele alle emuliert werden. Das heißt, es ist kein natives Nutzen, was der Switch 1 Spiele auf der Switch 2 lauffähig macht, sondern läuft quasi ein Emulator, weil die Hardware scheinbar so viel Rechenpower hat, dass man Emulator laufen lassen kann. Führt auch dazu, dass es vereinzelt wenige Spiele geben kann, die nicht so laufen. Da gibt es dann immer wieder System-Updates, die das patchen und auch die Spiele können gepatcht werden. Führt aber dazu, dass viele Spiele besser laufen. Und eben das von mir besagte Zelda Echoes of Wisdom, was ja so geruckelt hat auf der Switch 1 und auch so ein bisschen Aliasing-Pixel-Effekte hatte und einfach nicht gut lief, läuft jetzt auf der Switch 2 in butterweichen fast 60 Frames pro Sekunde in teilweise 4K-Auflösung mit HDR und sieht einfach aus wie ein neues Spiel. Und das ist halt cool, dass man mal die alten Spiele auspacken kann und auf einer neuen Konsole in geilerer Qualität spielen kann. Das finde ich einfach sensationell gut und taugt mir sehr, weil ich jetzt eben Bock habe, Spiele, die ich die letzten Jahre auf der Switch 1 nicht mehr spielen wollte, einfach jetzt auf der Switch 2 spiele, weil ich weiß, sie laufen einfach besser und das Display ist halt einfach größer. Also meine Augen sind mit 46 auch nicht mehr die besten und ein großes Display macht einfach viel aus.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, es ist schon, also ich finde jetzt, wir sind jetzt gerade ein bisschen zu entspannt mit Nintendo, dass sie ein natives eigenes Spiel auf einer Konsole rausbringen und das scheiße läuft. Das ist eigentlich ein No-Go. Also ein Spiel selber zu erstellen für die eigene Hardware und zu verkaufen, was dann ruckelt, das geht einfach nicht. Also das ist für mich ein absolutes No-Go.
Also ich würde sagen, dass es das bei anderen Konsolenherstellern auch gibt, dass es da mal Spiele gibt, die nicht mehr so ganz rund laufen.
Ja, aber ich finde es halt einfach nicht in Ordnung. Also das ist,
Das wäre dann die Lösung, halt dass du sagst, du bringst es gar nicht raus? Also ich sag ja jetzt,
entweder ich muss es so anpassen oder ich meine, das ist das, was Apple immer unterschieden hat von anderen Herstellern, dass die Systeme halt einfach, dass sie Hardware und Software in der Hand haben und die Sachen deswegen flüssig und gut laufen. Das war lange Zeit das Ding, warum Apple so gut funktioniert hat und so geile Sachen gebaut hat. Und wenn du das nicht hinkriegst, dass du auf deiner eigenen Hardware deine eigene Software zum Laufen bekommst, ist das für mich als Hersteller eine Bankrotterklärung. Ganz im Ernst.
Sehe ich nicht so dramatisch oder nicht so drastisch wie du, weil es ist natürlich die Frage, wie ruckelig läuft es. Wir reden hier nicht von 15 Frames, was es übrigens bei anderen Konsolen auch schon gab, dass Spiele mit 15 Frames laufen, sie wurden trotzdem verkauft und die Spielehersteller sind
haben's trotzdem eigene verkauft. Sachen? Oder ich meine, dass Cyberpunk Probleme hatte am Anfang mit bestimmten Systemen, das war ja auch unterschiedlich. Das war ja am PC, glaube ich, schlimmer als auf der Konsole oder andersrum. Das ist halt eine Sache, die ist scheiße, aber die haben zumindest nicht Hardware und Software in der eigenen Hand. Also das ist, die produzieren halt nicht die Hardware, auf der es läuft. Dass das Spiel unfertig rauskommt, ist trotzdem schlimm, aber ich finde, wenn du die Hardware und die Software machst, ist es noch schlimmer, als wenn du nur die Software verkackst.
Also wir reden hier von 30 Frames, die bis zu 25 runtergehen, ja. Also das okay. ist jetzt nicht irgendwie, nochmal, nicht 15 Frames pro Sekunde ist unspielbar. Mein Neffe hat das Spiel durchgespielt, der hat überhaupt nicht gewusst, von was ich spreche. Der hat gesagt, mir ist es nicht, also es ist ein Puristenthema, ja. Also mir persönlich, der natürlich gewohnt ist, auf einer PlayStation 5 Pro oder einer Xbox Series X auf einem riesen Ultra-HD-Display zu spielen, für mich war das nichts mehr. Aber das ist halt, ja, ich kenne auch Freaks. Wir
jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja, ich kenne auch Freaks, die das Zelda auf der alten Switch, auf der Switch 1 durchgespielt haben. Ich sag nur, dass es jetzt super ist, dass du eben genau diese Fehler nicht mehr hast oder diese Einschränkungen, die halt mich als Purist eben gestört haben, dass die halt so laufen. Jetzt mal zu den aktuellen Eigenentwicklungen für die Switch 2, zum Beispiel Mario Kart, was ja das Aushängespiel ist, das wichtigste Spiel für die Switch 2, was ja auch im Umfang mit dabei ist, wenn man sich das Bundle kauft. Mario Kart World läuft natürlich, wie man es von Mario Kart gewohnt ist, mit 60 Bildern pro Sekunde. Die Strecken sind riesig und viele Details mit zu 24 Fahrern. Alles super. Macht riesig Spaß. Mich hat tatsächlich technisch am besten beeindruckt Fast Fusion. Das ist ein Spiel von Münchner Entwickler Schienen, wo ich tatsächlich den Geschäftsführer auch persönlich kenne, der die Engine auch entwickelt hat. Die hatten schon auf der Switch 1 Fast Remix und auf der Wii U hieß es Fast Racing, glaube ich. Das sind futuristische Raumgleiterspiele, so wie Wipeout. Das heißt, du hast Raumgleiter und fetzt damit auf verschiedenen Planeten in verschiedenen Strecken halt mit Ultraspeed über irgendwelche Parcours. Und das gibt es jetzt mit Fast Fusion eben auch für die Nintendo Switch 2. Gibt es für echt schmale 15 Euro. Sie könnten auch echt mehr dafür verlangen, weil es wirklich ein cooles Spiel ist und technisch halt auch beeindruckend geil gemacht ist. Gibt 4 Grafikmodi, das heißt, es gibt einen Ultra-High-Graphics-Modus, da läuft das Spiel nur mit 30 Bildern pro Sekunde, kann man spielen, muss man, finde ich, nicht, bei einem Brennspiel sind 60 Bilder pro Sekunde einfach immer geiler, dann dafür jetzt alle Details, also mit Spiegelungen und dynamischen Schatten und alles, aber in der Stufe drunter, die mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, sind auch schon Dynamic Shadows dabei, aber gewisse Spiegelungen reduziert, sieht immer noch geil aus. Die nutzen sehr stark dieses DSSL-Feature, Entschuldigung, von Nvidia. Und mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es tatsächlich auch schon durchgespielt. Ich habe es mehr gespielt als Mario Kart, weil es ich einfach so cool fand. Cooler Soundtrack, coole Strecken und ganz cool an der Geschichte, deswegen heißt es Fast Fusion, man bekommt Raumgleiter, die man dann quasi im Fusion-Shop fusionieren kann. Das heißt, man kann zwei verschiedene Gleiter nehmen, sagt, mach mir bitte aus beiden jetzt einen fusionierten Gleiter und der hat dann die Funktionen wie zum Beispiel Beschleunigung, Gewicht oder Turbofähigkeit verbessert und kann sich somit seinen perfekten Gleiter so zu fusionieren. Und das ist ziemlich cool, da kann man ein bisschen rumprobieren, den kann man dann auch wieder auseinanderbauen, wenn man nicht zufrieden ist damit und kann sich so seinen Gleiter und seinen Spielstil anpassen. Und ich muss sagen, geiles Spiel. Soll jetzt auch ein Update bekommen mit einer Strecke aus Fast, ein kostenloses Update aus dem letzten Fast Remix, inklusive einem 120 Bilder pro Sekunde Modus. Da bin ich gespannt, wie der dann aussieht.
Wow.
Auf jeden Fall geiles Spiel. Hat mir sehr viel Bock gemacht. Ansonsten der neue Pro-Controller auch verbessert. Der hat jetzt eben, wie man es von Xbox und auch von der PlayStation mit den Paddles unten am Edge-Controller oder am Elite-Controller kennt, hat er im Prinzip das zwei Druckknöpfe, also keine vier. Wobei ich kenne niemanden, der die vier gleichzeitig benutzen kann. Kannst du das, dass du vier Paddles nutzt?
Ich kann es nicht. Ja, ich glaube, ich benutze unterdessen vier.
Ich krieg das nicht hin.
Nee, naja. Ich habe da aber auch nur so Tasten drauf, die du wirklich ganz selten brauchst, so Sachen wie Karte öffnen oder sowas. Also das ist, ich spiele normalerweise, ich habe zwei, also ich lege quasi eine von den Schultertasten auf die Rücktasten und dann noch eine, normalerweise die Tasten, die du auf dem Steuerkreuz hast. Also sowas wie Inventar öffnen, damit Karte öffnen, sowas lege ich dann um, damit ich mit dem Daumen nicht umgreifen muss. Genau.
Okay.
Also zwei gleichzeitig, dass du im Kampf irgendwie da zwei Funktionen drauf hast. Nein.
Okay. Der neue Pro Controller hat, wie gesagt, jetzt auch unten so Druckknöpfe in den Hörnchen. Es sind nur zwei an der Zahl, die man dynamisch auch im Spiel, die merkt er sich quasi pro Spiel, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, du drückst im Spiel schnell die Home-Taste und dann konfigurierst du mit einem Tastendruck, sagst, welche Taste du hast drauf und er merkt sich's fürs Spiel. Bei Xbox und PlayStation ist es ja so, du konfigurierst es in Systemeinstellungen und dann ist halt die Y-Taste auf einem Paddle unten oder die A-Taste oder Steuerkreuz, aber das ist dann quasi spieleübergreifend. So hast du quasi für jedes Spiel eine eigene Config.
Genau, beim ich weiß nicht, was bei dem PlayStation-Controller ist, bei dem Xbox-Controller ist es so, dass du dir drei verschiedene Layouts speichern kannst und die durchwechseln kannst, aber das ist Layout dann. Unabhängig vom Spiel.
Ansonsten, Akkulaufzeit ist leider noch ein Thema. Das stört mich. Das Einzige, was mich stört, dass sie quasi nach 3 Stunden, wenn du noch aufwendiges Spiel wie Fast Fusion spielst, was viel Hardware-Power braucht, dann ist nach 3 Stunden Akku leer. Ist aber bei einem Rock Alley auch nicht anders. Und mei, ist halt so. Wird wahrscheinlich dann bei einem Update irgendwann kommen. Und zum Thema, weil ja am Anfang so viel diskutiert worden ist, sie hat kein OLED-Display und alles furchtbar. Und ich bin selber ein OLED-Verfechter. Ich hatte das Ding einen Tag in Gebrauch und habe meine OLED-Switch sofort verkauft, weil durch das HDR und die Auflösung ist das Display so brillant, dass dir überhaupt nicht auffällt. Also in dunklen Situationen, wenn du im Dunkeln spielst, ist der Schwarzwert nicht so gut wie bei einer OLED-Switch, aber generell ist es einfach ein brillanteres Display als das von der OLED-Switch, was ja die letzte aktuellste Switch 1 war. Von dem her ist das Jammern auf ganz hohem Niveau. Wenn eine OLED Switch 2 kommt, würde ich sie mir wahrscheinlich kaufen. Die ist aber, denke ich mal, frühestens in 2 Jahren am Start mit höherer Akkulaufzeit. Dann gucken wir mal. Von dem her, das ist Gejammer. Ja, das hat kein OLED-Display. Habe ich dann auch, nachdem sie veröffentlicht worden ist, von ganz wenig Leuten bloß noch gehört. Und ja.
Ich würde jetzt mal sagen, dass die Rock Alley mehr Leistung hat als die Switch, oder?
Hat sie auch. Sie hat ja auch mehr Speicher. Aber du darfst doch nicht vergessen,
läuft gut drauf. Ich will auf was anderes hinaus, weil ich kann ja bei der Rock Alley einstellen, wie viel Leistung sie hat. Also ich kann 10, 15 und 30 Watt einstellen.
Ach so, an das Power. Meinst du von der Stromleistung.
Genau. Und ich, ganz ehrlich, bei 30 Watt glaube ich nicht, dass die 3 Stunden hält. Also das ist vielleicht bei 10 Watt oder sowas, aber wenn du da irgendwelche AAA-Titel spielen willst und du gehst auf 30 Watt, dann ist die ohne Netzteil, glaube ich, in einer Stunde leer.
Okay.
1,30 maximal, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, weil ich die halt so gut wie nie Handheld benutze. Also ich stecke die eigentlich immer an einen Adapter hin und habe ein Netzteil dranhängen und benutze sie dann mit Tastatur und Maus.
Mhm.
Deswegen aber wie gesagt, das ist so, wenn die im Turbo-Modus ist, dann ist die schon ziemlich schnell leer. Glaube ich nicht, dass die 3 Stunden hält.
Also ich dachte, dass sie 3 Stunden ist. Das waren so Tests, die ich gelesen hatte. Aber ich dachte, dass sie 3 Stunden hält. Weil anscheinend hat sie einen 80 Wattstunden Akku ja jetzt, oder?
Ich bin mit den technischen Daten von der hier, also Asus Rock Alley hat im Turbo-Modus, welcher 25 Watt TPD nutzt, eine Akkulaufzeit von etwa 1 bis 2 Stunden beim Spielen.
Ach, im Turbo-Modus.
Okay. Im Silent-Modus mit 10 Watt TPD kann die Laufzeit bis zu 6 Stunden 39 steigen.
Mhm, okay.
Genau, also deswegen, das würde ich jetzt wirklich nicht, die 3 Stunden bei einem hochkarätigen Spiel finde ich schon wirklich beeindruckend. Also das mit einer mobilen Konsole, das finde ich schon echt gut.
Gut, das war's zur Switch 2.
Ich bin ein großer Fan von Open Source. Ich mag Open Source Systeme, also so Dinge wie Nextcloud zum Beispiel als Kommunikationslösung oder ja, nicht Open Source, aber es gibt zumindest eine Community-Version, die Automationssoftware N8N oder N8N, die ich benutze, oder Home Assistant für die Heimsteuerung im Vergleich zu Apple HomeKit und dem ganzen Zeug. Großer Fan, alles super. Und ich habe früher immer QNAP-Netzwerkspeicher gehabt. Jetzt bin ich irgendwann mal auf Synology umgestiegen und finde Synology echt gut. Und habe mir aber gesagt, okay, für mich, um die Daten noch mal ein bisschen zu trennen, probieren wir auch mal was Open-Sourciges aus. Und ich habe mir tatsächlich extra Hardware bestellt, habe da für ein NAS viel zu krasse NVMe heißen sie, glaube ich.
Genau.
Diese ultra superschnellen SSDs reingeballert, 3x2 Terabyte, also quasi völlig überdimensioniert von der Geschwindigkeit her, diese Teile. Und hab da eben sehr viel Daten rübergeschoben. Und das System heißt Open Media Vault. Und
also Entschuldigung, damit ich es kurz verstanden habe, du hast also quasi selber dir, ist das ein NAS-System,
genau,
wo du dann die NVMEs reingesteckt hast?
Genau.
Und da also, kannst du Open Vault installieren?
Nee, ich habe quasi sowas wie, du könntest das auch mit dem Raspberry Pi bauen, aber ich habe nochmal einen speziellen anderen Controller. Also ich habe so ein spezielles Microcontroller-Board gekauft, also so ein, da ist halt ein Chip drauf, wie ein Raspberry Pi, also so ein Platinenrechner. Und der Platinenrechner hat schon 4 NVMe-2-Steckplätze. Mhm. Und da habe ich dann noch 3D gedruckt ein Gehäuse dafür, da habe ich die NVMEs reingepackt. Die Speicherplatine oder die Platine selber hat 60 GB, glaube ich, Speicher. Und ich habe halt dann nochmal 8 Terabyte NVMEs reingepackt, 4x2, habe daraus ein RAID 5 gebaut, Gott sei Dank. Und habe dieses Ding bei mir zu Hause im Netzwerk hängen. So, und jetzt ist tatsächlich das Problem, die Bedienung von diesem Teil ist ultra kompliziert. Also das haben nicht irgendwelche UI-Designer gemacht für doofe Anwender, so wie es Synology und QNAP und so weiter machen, sondern das haben halt wirklich, ich weiß auch nicht, da liest du möchtest eine externe Festplatte anstecken und möchtest deine Daten, weil du, so dieser klassische Fall, du baust dir jetzt selber einen Netzwerkspeicher und dann willst du deine Fotos von deiner Festplatte, die du hast, anstecken und die Festplatte einfach rüberziehen, die Inhalte. Bei der Synology stecke ich das Ding an und auch beim QNAP logge mich ein auf die Synology, sogar per Web-Oberfläche, dann mache ich da den Browser auf, klicke die an und sage kopieren nach und der kopiert das.
Wie man es halt von einem Explorer oder Finder kennt.
Ja genau, das ist wie ein Computer, schaut halt aus wie ein Linux. Ist ein bisschen anders, muss man sich reingewöhnen, ist nichts für jemand, der keine Ahnung von Computern hat. Ja, schon klar, aber ich komme damit ziemlich gut zurecht und ich habe auf meiner Synology verdammt viel laufen. Also ich habe da Bitwarden drauf, also ein Passwortmanager habe ich selber gehostet, ich habe mein N8N selber gehostet da drauf. Ich habe Paperless da drauf gehostet. Alles Mögliche. Richtig viel, richtig geil, kann richtig was. Ja, fuck, bei Open Media Vault musst du halt, wenn du das machen willst, musst du halt quasi dich per SSH einloggen und über die Konsole mit Konsolenbefehlen die Scheiße hin und her kopieren. Dann, ich will drauf zugreifen. Krass. Die einzige Methode, drauf zuzugreifen, ist halt irgendwie per SMB, also ich kann halt über den Finder, ich kann so gut wie nicht oder ganz, ganz limitiert über den Browser überhaupt nur auf das Ding zugreifen. Und dann habe ich halt die ultimative Superluftnummer, also bei der Synology, die hat halt einen eigenen Service mit drin, dass ich quasi mir einen Bookmark setzen kann und ich kann von der ganzen Welt drauf zugreifen. Sicherheitstechnisch, ja, okay, aber das läuft halt über den Synology Name Server im Prinzip. So. Gute Passwörter sollte man haben und mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, alles klar. Ich habe meinen Open Media Vault nicht ins Netz gehängt, sondern ich habe den bei mir zu Hause im Netzwerk. Ich habe aber einen VPN zu mir nach Hause ins Netzwerk.
Ja.
Das heißt, ich logge mich mit einer, ich habe zu Hause eine schnelle Internetverbindung, also ich habe zu Hause 25 oder 50 Mbit Upstream, ich glaube 50 Mbit Upstream und 1000 Mbit Downstream und ich habe mich von einer Glasfaserleitung mit 300 Mbit bidirektional eingeloggt und wollte über dieses VPN Daten runterladen. Das war so gotterbärmlich langsam, es ging halt einfach nicht.
Krass.
So, und jetzt, das Ding ist ein Jahr alt, glaube ich. Jetzt ist mir eine von den NVMe2 ausgestiegen. Oh. Mir ist eine von den Platten kaputt gegangen.
Gott sei Dank hattest du ein RAID.
Ein RAID 5, ja. Gott sei Dank. Das heißt jetzt, also es war auch so, ich habe am Anfang eine externe Platte dran gehabt, eine 2 Terabyte HDD als Time Machine Backup. Das war eigentlich der Hauptgrund. Ich wollte bei mir zu Hause ein System haben, auf dem ich meinen Laptop übers Netzwerk Time Machine backuppen kann, damit ich keine externe Festplatte anstecken muss. So, das Problem war, dass diese Festplatte hat so lange funktioniert, bis ich das System neu gestartet habe. Weil mit der Festplatte angesteckt hat das System nie neu gestartet. Das heißt, wenn ich unterwegs war, ich habe ein Update gefahren und es hat sich aufgehängt beim Update, dann musste jemand zu mir in die Wohnung, musste die Festplatte abstecken. Ich habe mich dann, das musste dann per SSH mich einloggen und die Update-Fehler quasi beheben, dann das Ding hochfahren, dann die Festplatte wieder anstecken. Total nervig. Und jetzt hat es mir eben eine von den MVMEs zerlegt und dann, da war ich halt unterwegs, dann habe ich gesehen diese Fehlermeldung und habe gesagt, um Himmels Willen, bevor jetzt noch mehr kaputt geht, ich fahre das Ding einfach runter. Habe es runtergefahren, jetzt stand es halt einen Monat rum. Jetzt bin ich wieder in München, hab's hochgefahren, ist das RAID weg. Komplett. Der sagt einfach, eingehängtes Filesystem ist missing. Dann habe ich Gott sei Dank, also ich habe mit Hilfe von Perplexity AI, habe ich einen Forenbeitrag für das Open Media World Forum schreiben wollen. Und dann hat Perplexity halt vorgeschlagen, ja, du solltest erstmal das und das probieren. Und dann habe ich quasi über Kommandozeile konnte ich dann das RAID neu mounten. Und dann, als das RAID nicht gemountet war, hat er alle 4 Festplatten angezeigt. Wenn ich das RAID aber mounte, dann sagt er, es sind nur 3 Festplatten gemountet und die 4. ist verschwunden, also eine ist kaputt. So, und ich bin jetzt gerade zu Hause dabei, die ganzen Daten von dem Ding wieder runterzuziehen auf eine externe Festplatte und dann zerlege ich das System, verkaufe die Hardware wahrscheinlich wieder oder schmeiß sie weg. Die NVMEs kommen in externe Gehäuse rein, dann habe ich halt nochmal ein paar schnelle externe Festplatten. Und dann wandert der ganze Inhalt wieder zurück auf die Synology, die hat genug Platz und ja, die Synology ist es halt dann wieder weiterhin, weil das Ding ist einfach stabil, zuverlässig. Ich liebe die Synology.
Also gut, das eine ist ja die Software-Usability, was jetzt quasi das Mounten und Laufwerkverwaltung und alles betrifft, dass die NVMe abbraucht, das kann natürlich überall passieren, ne?
Richtig, ja. Dass die NVMe abbraucht, ist nicht die Schuld von dem Open Media Vault, definitiv. Das Problem ist, wie es damit umgeht. Also, dass die eine aussteigt und du bei einem Neustart dann das Problem hast, dass das RAID auf einmal weg ist. Das ist halt irgendwie ungünstig. Und die gesamte Software ist von den Funktionen und der Usability ist es echt einfach nicht auf dem Level mit Synology und QNAP. Ich meine, ich habe unsere Telefone, ich habe hier eine Zeit lang, solange das Ding noch in der Community-Version verfügbar war, eine komplette Telefonanlage über das Synology laufen lassen.
Krass.
Ja, krass. Deswegen. Ja, aber ja, back to Synology und leider, leider eine Open-Source-Lösung, die bei mir nicht langfristig im Einsatz bleiben wird. So. Der Cruise-Tom, oder?
Genau, den mag ich ja sehr gern. Man kann halten von ihm, was er will. Aber die Filme, die er macht, die macht er gut. Und,
ich halte gar nichts von ihm, aber ich muss zugeben, dass manche Filme wirklich gut sind.
Die sind schon gut. Also ich kenne wirklich kaum Filme mit Tom Cruise, die nicht gut sind. Und gerade aktuell war ja Mission Impossible The Final Reckoning in den Kinos. Der zweite Teil der Reckoning, was sagt man denn? Nicht Trilogie, es sind ja 3. Duologie. Duos, des Duos. Genau. Der erste Teil war Dead Reckoning, den gab es 2023 und The Final Reckoning ist jetzt quasi angeblich der Abschluss der Mission Impossible Achtologie. Keine Ahnung. 8 Teile sind es, 9 Teile, ich weiß es nicht. Ich bin super vorbereitet, merke ich gerade. Aber auf jeden Fall der Abschluss der ganzen Mission Impossible Reihe. Und, das sage ich jetzt gleich schon mal, was sie cool gemacht haben. Sie haben Verweise in Mission Impossible Final Reckoning auf fast alle alten Mission Impossible Teile. Jetzt macht das alles Sinn. Sogar auf den ersten Teil. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil ich nicht sage, wer. Es kommt ein Charakter aus dem ersten Teil vor, wo man sich denkt, ja, geil, dass sie den eingebaut haben. Und es kommen Verweise auf seine tote Ehefrau, die in Mission Impossible 3 stirbt, vor. Und das ist schon cool. Also es ist, die Fäden laufen quasi in Final Reckoning zusammen. Es geht, wie schon in Teil 1, Dead Reckoning, um eine künstliche Intelligenz, die sich über Netzwerke verbreitet und die nicht nur die amerikanischen, sondern alle Atommächte unter seine Kontrolle bringt und nur noch die USA, UK und ich weiß gar nicht, der Israel, glaube ich, waren die letzten drei Länder, die im Film noch nicht von der KI infiltriert worden. Und Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, soll natürlich verhindern, dass diese KI, die Entität heißt im Übrigen, auch die letzten Atommächte übernimmt. Und das macht er, indem er mal wieder durch die Gegend reist und ein altes U-Boot, ein russisches U-Boot, das gesunken ist vor 2012, da muss er quasi runtertauchen und dort eben was finden, damit er diese Apokalypse abwenden kann. Das Boot heißt die Sevastopol und dort soll er eben ein Schadsoftware finden, die heißt die Giftpille. Und die soll in diesem Boot eben sein und die soll er sich holen. Das Ganze ist cool erzählt, aber was mir gefehlt hat, an was bei den anderen Mission Impossible immer so ein bisschen herausragend war, ist viel um die Welt reisen, geile Drehort-Settings. Es gibt dort auch geile Settings. Also es gibt mal Aufnahmen im Eis, es gibt Aufnahmen in großen Städten in UK, also in London selbst gibt es mal wieder große Aufnahmen. Grundsätzlich war nicht so viel Reise, sondern mehr in Bunkern und Serverräumen hat es gespielt und irgendwie, also ich fand es schon spannend alles und ich fand es auch coolen Abschluss und ich glaube auch nicht, dass es der letzte Mission Impossible war. Da würde Paramount, glaube ich, nicht die Marke irgendwie jetzt beerdigen, die so erfolgreich ist. Trotzdem war es nicht so geil wie die anderen Teile. Die finde ich, es waren coole Actionsequenzen dabei. Und was ich halt bei Tom Cruise auch, was man halten mag von ihm, was man mag, er macht halt viele seiner Stunts selbst. Und da sind halt teilweise Sachen dabei, wo du dich halt fragst, krass, also wenn du das wirklich selbst machst, heftig. Ja.
Das sind so die Sachen, wo man denkt, dass es eigentlich gar kein Mensch ist, egal ob Stuntman oder Schauspieler, sondern dass man sowas eigentlich mit Computergrafik macht. Genau. Und dann macht er das aber halt selber. Ja,
genau. Das stimmt. Also es war schon bei Top Gun Maverick so, dass er mit der F-18 geflogen ist. Und hier gibt es auch eine Sequenz, wo er mit einem Doppeldecker in Südafrika oder in Afrika, glaube ich, fliegt und Loopings macht und aus dem Flugzeug aussteigt, wo du denkst, krass, also wenn da was schief geht. Aber naja, er hat es überlebt, er ist ja dann auch auf Pressetour gegangen und hat den Film ganz gut vermarktet. Ich finde ihn sehenswert, ich will ihn jetzt gar nicht schlecht reden, nur eben im Vergleich zu den Vorgängern 6 und 6 war Fallout und dann Dead Reckoning 7. Nicht mehr ganz so gut, trotzdem empfehlenswert, wenn man auf Agenten, Actionfilme und Mission Impossible steht. Ich fand ihn gut.
Ja, das Problem, was ich damit immer habe, ist halt dieses, weil du sagst, ja, man kann die Schauspieler von den Leuten halten, was man will. Und mir verdirbt es halt jetzt tatsächlich zum Beispiel den Spaß. Ich bin ja eigentlich ein ganz, oder ich mag Harry Potter schon ziemlich gern tatsächlich, aber ich werde mir die Serie jetzt zum Beispiel auch nicht anschauen. Ich
ärgere mich. J.K. Rowling.
Ja, weil die Frau einfach so dermaßen abdreht mit ihrer Anti-Trans-Propaganda, die sie macht, dass ich einfach sage, nein, ich werde nichts anschauen, wo auch nur ein Cent dahin hingeht. Ich habe ein bisschen mit mir gekämpft. Ich habe dummerweise nicht überrissen, dass die zu Weihnachten immer die Filme im Stream sind. Deswegen habe ich mir die tatsächlich den digitalen Download gekauft noch letztes Jahr. Aber die Serie werde ich jetzt wahrscheinlich genau aus dem Grund einfach boykottieren, weil das halt nicht geht. Und das ist mit Tom Cruise, habe ich halt aus bekannten Gründen schon länger ein Problem. Deswegen ist das, ja, gibt ja genug andere Action-Szene, Action-Filme auch, die man gucken kann. Deswegen bin ich da bisher ganz gut durchgekommen. Aber habe da wirklich sehr großen Respekt davor. Und wir haben uns ja auch mal, für Top Gun Maverick haben wir uns ja auch mal dieses Zusatzmaterial angeschaut. Und wenn mich nicht alles täuscht, er hat ja sogar, ich glaube, der ist nicht nur zertifiziert für die F-18, sondern er ist der einzige zivile Ausbilder für die F-18 sogar, weil er die ganzen anderen Schauspieler auch, also die anderen Schauspieler in Maverick hat er selber ausgebildet und die Flugszenen sind alle echt. Also das ist schon eine ordentliche Leistung.
Das muss man definitiv. Wusste ich jetzt nicht, ob er sie ausgebildet hat. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass er selbst vom Flugzeugträger gestartet ist.
Nee, das haben sie tatsächlich gesagt, die Schauspieler in diesem, wenn ich mich recht erinnere, dass er wirklich denen das Fliegen beigebracht hat, unter anderem, glaube ich, auch auf der F-18.
Also ich weiß, dass die alle dann geflogen sind, aber ich wusste nicht, dass er der Ausbilder war.
Das ist, ja, schon beeindruckend, muss man tatsächlich sagen. Werbung. Mehr und mehr. Nicht bei uns, natürlich nicht. Wir machen keine Werbung. Obwohl, wenn jemand möchte, Wir machen auch Werbung.
Wir sind
käuflich. Wir sind käuflich, definitiv. Amazon macht ja bei Prime Video, war schon öfter Thema hier, machen sie auch Werbung. Wenn man nicht extra bezahlt für werbefrei und, wie der Matze jetzt gleich reinrufen wird, für die höhere Qualität im Bild und Ton. Ne?
Atmos und genau. Vision.
Dolby Atmos und Dolby Vision kriegst du nur, wenn du die 3 Euro, 2,99 Euro, was auch immer, extra bezahlst pro Monat. Sonst kriegst du Werbung und nicht die volle Qualität. Und die Werbung erhöht sich jetzt anscheinend. Also es sind irgendwelche internen Dokumente aufgetaucht, bei denen Amazon spekuliert, die Werbung auf 4 bis 6 Minuten pro Stunde zu erhöhen, was tatsächlich bis zu eine Verdopplung darstellen könnte, weil momentan sind sie im Regelfall so bei 1 bis 3 Minuten, glaube ich, was sie pro Stunde an Werbung zeigen, und das wäre halt dann schon mehr.
Allerdings, heftig. Das war wirklich heftig, weil es nervt ja doch.
Ja, muss man schon irgendwie sagen. Also ich bin immer noch hin und her gerissen, weil ich halt immer noch den Stand habe, dass ich sage, okay, ich bezahle für Prime, für den Versand, und ich würde auch nur wegen dem Versand Amazon Prime bezahlen, weil ich halt viel bei Amazon bestelle und das cool ist, dass es schneller ist und es ist kostenlos in den meisten Fällen. Das ist total cool. Ich nehme aber sehr gerne zum Beispiel auch Amazon Music mit, weil ich da halt der Großteil der Musik, die ich höre, kriege ich bei Prime Music halt schlicht und ergreifend, sodass ich kein Spotify-Abo brauche für 10 Euro im Monat oder was das kostet. Und es ist einfach nochmal ein Video-Streaming-Service, der teilweise wirklich krasse Sachen hat. Also jetzt zum Beispiel steht für mich wahrscheinlich für morgen an, The Accountant 2 ist direkt aus dem Kino und kommt jetzt bei Amazon Prime Video gratis mit dazu. Möchte ich unbedingt sehen, habe mir den ersten Teil erst vor 3, 4 Monaten angeschaut. Erster Teil super geil, zweiter Teil bestimmt auch cool. So mein Action, den ich da demnächst gucken werde. Und damit kommen wir zu besseren Nachrichten, zu Musik.
Genau. Wir haben aus rechtlichen Gründen leider nur bei Lora München, aber ich habe es in den Shownotes verlinkt, Liquid und Manic, Mundart Rap aus der Oberpfalz, meiner Heimat, aus Regensburg. Zähl Money, also zähle Geld, heißt das übersetzt. Das ist eine bayerisch-englische Sprachmischung. Lustiger Track, wir hören ihn an und dann sind wir wieder zurück.
Und ich zähl und ich zähl und ich. Aha, du warst die. Und ich zähl und ich zähl und ich.
Let's go!
Man. Yeah! Aha!
Und da sind wir wieder.
Das war Liquid und Maniac, Mundart Rap aus Regensburg, der Oberpfalz. In den Shownotes verlinkt. Ich find's ganz witzig. Mal schauen, ob ein Album dazu kommt.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du, der, ich glaube, einer der Leute bist, die ungefähr genauso viel Ahnung und Interesse von und an Fußball haben, hier mit Stern des Südens FC Hollywood Dokumentation zu tun hat.
Genau, nämlich null. Wie der Peppi schon gesagt hat, mich interessiert Fußball auch absolut nicht. Ich guck's, wenn nur unter Zwang. Und was ist FC Hollywood? FC Hollywood war der Ausdruck für den FC Bayern in den 80er, 90er Jahren durch die Boulevardpresse. Und es gibt, die wurde mir empfohlen, und ich war sehr skeptisch, von Freunden, eine ZDF-Mediathek-Dokumentation, die heißt FC Hollywood. Das ist eine 5-teilige Dokumentation über den FC Bayern in den Ende der 80er, 90er und 2000er Jahre, wie deren Aufstieg war. Also von so einem nicht so erfolgreichen Verein, der nie die Champions League gewonnen hat, bis zum deutschen Meister, bis alle Skandale um Lothar Matthäus und der Fehde von Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann, die sich Spinnefeind waren, und Lothar Matthäus, der mit Lolita ständig in den Boulevardmedien sich nach außen verkauft hat, bis zur Wutrede von Trapattoni. Das Interessante ist, obwohl mich das noch nie interessiert hat, du hast trotzdem gewisse Sachen mitbekommen. Die Wutrede von Trapattoni mit "Ich habe fertig", die kennt jeder, die wird zitiert überall wieder, immer wieder. Ich wusste aber tatsächlich damals gar nicht, was ist denn da überhaupt passiert, dass der so vor die Presse gegangen ist und sich so krass aufgeregt hat über die. Und ich wusste auch gar nicht, wer ist der Mensch Trapattoni. Und diese Doku ist so gut gemacht. Die ist nicht bierernst, die ist eher witzig, die hat ganz viele Aufnahmen, Archivaufnahmen von alten Spielen, aber das ist ein Bruchteil. Ganz viele alte Archivaufnahmen von Interviews mit Klinsmann und Matthäus und auch Auszüge aus Boulevardmagazin, wie Leute heute bei denen zu Hause, wo du dir denkst, was haben die denn da an? Warum zeigt er seine Villa in Grünwald? Und das Ganze gut kommentiert, aber auch alle Stars von Mario Basler über, wie hießen die denn? Strunz, glaube ich nicht, Stefan Ettenberg, Mehmet Scholl, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Thomas Strunz, Thomas Helmer und Andreas Herzog, jetzt im Interview. Also das heißt, die haben sie auch vor die Kamera gesetzt und gesagt, kommentiert das mal, was war denn damals los? Berichtet mal, was war denn wirklich damals los? Und auch der Skandal, wie Lothar Matthäus seine Memoiren veröffentlicht hat, aufgrund eines Bild-Zeitungsreporters, der sein Kumpel vermeintlich war, was da nach außen kam, die Nightlife-Exzesse im Münchner Nachtleben mit der Schickeria und so. Also ich fand diese Dokumentation sowas von unterhaltsam und sehenswert, selbst mich als Nicht-Fußball-Fan. Ich habe die Leuten empfohlen, die gesagt haben, habe ich gesehen schon, fand ich super, dachte mir, krass, ihr habt doch auch nichts mit Fußball am Hut. Ja, nee, aber die haben so viele Leute gesehen und die ist wirklich super. Also die ist auch gut gemacht und unterhaltsam, hat mich zum Nachdenken teilweise angeregt. Und ja, ich habe mit Respekt davor, wie es gemacht ist und auch wie der Verein groß geworden ist und auch die verschiedenen Trainer und so. Und ich finde es immer noch, ich mag den FC Bayern immer noch nicht. Ist immer noch nicht mein Ding. Und die kaufen sich halt die teuersten Spieler und Trainer und dann gewinnen sie halt wie immer, glaube ich, die deutsche Meisterschaft und dann noch den UEFA Cup und was gibt's denn noch? Die Champions League. Inzwischen, glaube ich, gibt es nochmal einen vierten Cup, den die FIFA gegründet hat.
Europa League oder sowas, ja.
Genau. Ja, aber also FC Hollywood, wirklich, wenn ihr Zeit habt und euch gut unterhalten wollt, es ist keine schwere Kost, wie oft viele andere Serien auf den Streaming-Services dieser Tage und wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen.
Lustigerweise ist tatsächlich die Dokumentation Schickeria ist das erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Das ist, glaube ich, von Amazon. Die ist auch grandios. Münchner, Doku über München. Wo läuft FC Hollywood?
Bitte?
Wo?
ZDF-Mediathek.
ZDF-Mediathek. Aha. Okay. Cool. So. Wie soll ich sagen? Es gibt einen neuen Xbox-Handheld. Endlich. Microsoft hat in Kombination mit ROG, also Asus, zwei Handhelds sogar rausgebracht. Die Xbox-Handhelds. Und ROG sind ja die, wo es die Ally gibt, also diese mobile Spielekonsole, oder diesen mobilen PC, mit dem man auch gut spielen kann. Wo ich einen habe und den ich eigentlich von der Hardware her ganz cool finde. Bei mir ist der etwas professioneller im Einsatz, aber ich würde den als Spiele-Ding wegen der höheren Leistung auch wirklich vorziehen. Und das wäre jetzt halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, geil, es gibt eine Ally, die halt ein richtiger Xbox-Ersatz ist. Würde ich kaufen, würde meine Xbox Series S dafür weghauen und dann die Ally nehmen? Ja, Pustekuchen. Das ist halt einfach nur eine Ally mit einem Xbox-Knopf. Also, du kannst halt auf dem Ding keine Xbox-Spiele spielen, sondern du kannst nur wieder dieses dämliche Remote-Play-Dings da machen. Also, dass du die Spiele halt, also auf gut Deutsch gesagt, die Spiele, die ich auf der Xbox gekauft habe, kann ich auf diesem Ding nicht spielen.
Außer es sind Play-Anywhere-Spiele.
Ja, die kann ich aber auf der jetzigen Rock-Ally, die ich habe, auch schon spielen. Also das dafür brauche ich nicht die Xbox-Variante. Also die Xbox-Variante hat lediglich im Vergleich zu der Ally einen Knopf extra, mit dem du das Xbox-Menü aufrufen kannst oder sowas.
Und ich glaube, ein anderes Frontend noch, ein Xbox-Frontend, glaube ich.
Ja, es startet nicht in die Windows 11-Oberfläche, sondern es startet in eine andere Oberfläche, die wohl etwas mehr Systemressourcen freilässt als die normale Windows-Oberfläche. Das stimmt. Das ist aber wieder so eine Nummer, wo ich sage, hey, bitte spielt mir dieses Update auch bei mir ein, weil das ist eine reine Software-Geschichte, so wie ich das verstehe. Da brauche ich keine Änderung in der Hardware, dafür brauche ich auch nicht die Xbox-Taste und ist halt einfach ein Schuss in den Ofen, finde ich, weil das ist einfach nur ein Xbox-gebrandeter PC, mit dem man PC-Spiele spielen kann. der Weg, den Xbox jetzt einschlagen wird anscheinend, dass sie auch nochmal mit einer eigenen Hardware rauskommen, die mobil ist, auf der man das dann machen kann, und auch, dass die nächste Xbox wohl auch tendenziell eher ein Gaming-PC sein wird, der halt Xbox-Design hat und wo dann auch auf der nächsten Xbox hoffentlich dann Steam Store und so weiter alles drauf sein wird. Ich hoffe, dass sie das machen. Ich hoffe, dass es der Weg ist, wo sie hingehen. Und ich würde tatsächlich sagen, ich würde eventuell, die Ellie ist bei mir nicht so viel im Einsatz, wie sie sein sollte. Deswegen dann kommt halt die Ellie weg. Das ist ja sowieso, wie gesagt, bei mir im Business im Einsatz. Aber das kann ich auch alles auf dem Notebook weitermachen, was ich auf der Ellie mache. Ich würde dann privat meine Xbox Series S auch weghauen und vielleicht sogar die X. Also wenn die Handheld-Hardware annähernd an die Series X rankommt, dann würde ich wahrscheinlich meine Xboxen verkaufen und mir nur einen so ein Handheld. Der steht halt dann zu Hause im Dock. Und unterwegs ist er halt dann mit dabei mit einem Adapter, dass man den halt an verschiedene Monitore anschließen kann. Warum nicht?
Ja.
Ich glaube nicht, dass er die Xbox Series X ersetzen wird, aber wie gesagt, zumindest die Series S würde ich gerne durch so ein Handheld ersetzen. Und wenn es endlich mal möglich wäre, dass man auf dem Ding dann auch die Xbox-Spiele spielen kann, Thema hatten wir in letzter Zeit ja öfter, dass das wirklich ein Makel ist, meiner Meinung nach, dann wäre ich dafür durchaus sehr offen. Hoffen wir mal, dass das noch kommt demnächst. So, und du hast uns eine iOS-Update mitgebracht.
Genau, im Juni findet ja die Worldwide Developers Conference jedes Jahr statt. Das ist die Apple Software-Entwickler-Konferenz, die sie veranstalten. Und sie haben einen Ausblick auf iOS 26 gehalten. Jetzt fragt sich jeder, warum iOS 26? Wir sind doch bei iOS 18 gerade. Ja, sie passen jetzt endlich die iOS, macOS, watchOS, was gibt's noch, tvOS und iPadOS-Versionen an die Jahreszahlen an. Das heißt, wenn ein 26 dahinter steht, dann ist das die Version, die fürs Jahr 2026 gedacht ist, obwohl sie denn wahrscheinlich dieses Jahr mit dem neuen iPhone im September kommen wird. Ich habe mal so ein paar kurze Ausblicke, was denn die neue Software können wird. Liquid Glass ist das neue Design, erinnert ein bisschen an Windows Vista. Das war ja damals so, dass Windows, was Microsoft verkauft hat mit neuem Design und bunt und Bubbles und offen gesagt, ist so ein Transparenzdesign. Das heißt, alle Fensterchen haben so einen Glasschein irgendwie. Das macht es aber auch unübersichtlich. Also ich kenne viele Leute, die Betas getestet haben und gesagt, das wirkt unübersichtlicher, weil durch das Schimmern, dass es jetzt alles so transparent durchsichtig ist, hebt sich nicht mehr so von den Hintergründen ab. Ich bin gespannt, ob das dann final so bleibt und nicht angepasst werden kann, weil viele Leute sich jetzt schon darüber beschweren, dass die Übersicht darunter leidet. Grundsätzlich, was will man erwarten von Smartphone-Betriebssystemen? Die Revolution wird sich nicht mehr tun. Es gibt minimale Updates für die Telefon-App. Das sind so Kleinigkeiten, die es bei manchen anderen Herstellern auch schon gibt. Nämlich, dass man sagt, wenn jemand anruft, den man nicht kennt und der nicht ein Favoriten ist, dann muss der erst mal sagen, um was es geht, bevor Siri überhaupt erst den Telefonanruf durchlässt. Was auch ganz nützlich ist, ist die sogenannte Hold-Assist-Variante. Das heißt, wenn man in einer Warteschleife ist, dann muss man dort nicht in der Warteschleife mit dem Handy rumhängen, sondern quasi der Assistent sagt dir Bescheid, wenn du jetzt quasi von einem Operator entgegengenommen wirst und quasi in die Warteschlange starten musst, was ich prinzipiell so nicht schlecht finde. Man kann natürlich auch auf die alte Telefon-App wechseln, aber okay. Die Fotos-App und die Kamera-App bekommen neue Updates. Fotos-App soll ein bisschen reduziert werden. Die hat inzwischen so ein bisschen viele Unterordner und Funktionen. Die sollen ein bisschen vereinfacht dargestellt werden jetzt wieder. Also Revolution braucht man hier nicht erwarten. Apple Intelligence immer noch ein großes Problem, dem Apple auch ausweicht, weil sie mit der KI immer noch hinten dran hängen. Siri ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre drüber und hat kein Update bekommen. Die haben auch den Entwicklungschef oder Produktchef von Siri entlassen und einen neuen jetzt hingesetzt. Und man merkt irgendwie so, sie wissen irgendwie nicht so wirklich, wie sie das Ding KI auf die Straße bringen. Also da wirken sie so ein bisschen echt so wie so ein kleines Kind, das nicht weiß, wohin. Und auch dazu sagen sie nicht wirklich viel, was bei Visual Intelligence, das ist quasi deren Bilderkennungstool, jetzt neu ist. Das gab es vorher schon. Du fotografierst was und sag mir, was das ist. Jetzt kannst du quasi, wenn du surfst und siehst eine Lampe in einem Shop oder so, dann klickst du auf die Lampe und sag, wie heißt diese Lampe oder wo gibt es die woanders. Du kannst, oder wenn du ein Bild halt einfach siehst oder geschickt bekommst per WhatsApp, dann kann dir halt das Visual Intelligence jetzt raussuchen, wo es das quasi in welchem Shop gibt und was das ist. Bei Apple Maps gibt es jetzt die Funktion, dass es Routen lernen kann, die KI, und irgendwie auch sagen kann, wenn eine Straße gesperrt wird. Also alles so nette KI-Funktionen, aber die nicht wirklich die Revolution sind. Apple Games heißt jetzt quasi das Game Center, war früher das Game Center und ist jetzt quasi Apple Games, wird auch der App Store und Apple Arcade drunter gepackt. Was ich cool finde, ist, dass es die Vorschau-App, die es am Mac ja gibt, mit dem man PDFs öffnen kann, Bilder bearbeiten kann, Texte bearbeiten kann, die kommt jetzt auch auf iPhone und iPad, was ich ziemlich cool finde, weil die Vorschau-App nutze ich dann doch recht gerne. Das ist ein gutes Bordmittel.
Das ist super, ja.
Ja, und der Adaptive Power Modus soll die Akkulaufzeit verlängern. Schau mal, ob das funktioniert. Das war im Großen und Ganzen jetzt der Abriss an den Funktionen in iOS 26. Ich bin gespannt, wenn es dann im Herbst kommt, wie es denn funktioniert und ob alles zum Start verfügbar ist. Aber ja, so viel jetzt dazu.
Ist tatsächlich heute das erste Mal an mir vorbeigeflogen. Es gibt Gerüchte, dass hochrangige Apple-Manager über einen Kauf von Perplexity AI nachdenken.
Sollten sie.
Also Perplexity ist echt cool. Ich habe da jetzt, ich habe ein Jahresabo mir geshoppt über so einen Gutschein, den ich günstig erworben habe. Mhm. 15 Euro für ein Jahresabo oder sowas von Pro Perplexity. Sehr, sehr gut, sehr, sehr hilfreich. Benutze ich immer mehr und immer mehr. Kann wirklich viel.
Sehr gut.
Gut, dann stellen wir uns die Frage, wann ist Zeit aufzuhören. Wir sind gerade bei 54 Minuten und 20 Sekunden. Das heißt, ich habe noch 3 Minuten Zeit für mein letztes Thema. Guckst du die Simpsons? Hast du die Simpsons geguckt früher?
Ich habe sehr intensiv geguckt. Die ersten 20 Staffeln und dann nicht mehr.
Guckst du nicht mehr? Okay. Ich auch nicht. Die Frage ist, ich habe das bloß irgendwo, ich habe euch einen kleinen Artikel dazu verlinkt, den ich eigentlich gar nicht so... Der hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil einfach, ja, ich habe früher auch sehr viel die Simpsons geguckt und weil die haben jetzt 36 Staffeln durch, die haben über 800 Episoden, aber es ist irgendwie kein Ende in Sicht. Und das, der, ich weiß gar nicht, wohin habe ich denn den verlinkt, das war, glaube ich, Serienjunkies oder sowas. Genau, Serienjunkies, ja. Die stellen halt die, wie soll ich sagen, die Frage in den Raum, muss das denn noch sein? Kann man nicht irgendwie, sie haben ihren Biss verloren, sie haben, sind nicht mehr das, was sie mal waren, sie sind nicht mehr so kritisch, so politisch, kann man nicht einfach irgendwann mal aufhören? Also
ich kann es inhaltlich nicht sagen, weil ich es ewig nicht mehr gesehen habe. Ist es wirklich so langweilig geworden?
Ich habe die letzten Staffeln jetzt auch nicht gesehen. Ich habe zwischendrin mal so jetzt reingeschaut. Es ist halt, ich weiß nicht, als ich die Simpsons geguckt habe, war ich zu klein oder zu jung, um das massive Politische, was da teilweise dahinter steckt, so richtig voll zu begreifen, glaube ich. Sie haben immer mal wieder so Seitenhiebe gehabt, aber irgendwie, ich glaube, es ist nichts mehr Schockierendes, Weltveränderndes, was sie früher mal waren. Also die Simpsons waren ja teilweise wirklich ein politisches Instrument, wo du wirklich viel hast reininterpretieren können oder wo halt wirklich viel Aussage dahinter gesteckt ist. Und ich glaube, dass es das einfach nicht mehr hat. Wäre jetzt die Frage, wie das mit South Park ist, weil South Park war ja auch am Anfang super skandalös und die haben sich auch, glaube ich, von dieser wir machen ein politisches Statement durch eine Cartoon-Serie auch hinentwickelt zu, ja, weiß ich nicht, halt auch sehr, dass dann halt einfach nur das kommerzielle Fortsetzen der Serie im Vordergrund stand.
Ja.
Ist halt die Frage, aber 36 Staffeln ist halt schon hart, ne? Also ich weiß gar nicht, bei wie viel Grey's Anatomy momentan ist, aber
ich, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich wusste gar nicht, dass es noch weiter produziert wird. Ist es so?
Grey's Anatomy, ich weiß es nicht, aber die hatten auf jeden Fall auch gut über 20 Staffeln. Ist halt schon hart, wenn du dann irgendwie so aussetzt mal und dir denkst, so, boah, vielleicht sollte ich noch den Rest angucken und denkst so, ja gut, die ersten 5 Staffeln habe ich gesehen, schaust dir halt, wie viele gibt's denn da jetzt noch? Oh. Und ich habe tatsächlich jetzt auch das Problem, ich habe jetzt eine Zeit lang, Blacklist geschaut, ja. Und das nimmt halt kein Ende, aber es ist halt nicht mehr so spannend, wie es war. Naja. Aber wir wissen, wann Zeit ist, für uns aufzuhören und zumindest für heute machen wir jetzt Schluss. Wünschen euch eine schöne Zeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.